Wir haben heute einen Bibeltext aus dem 1. Petrusbrief im 2. Kapitel. Und ich lese ab den Versen 21. Eben dazu hat er euch berufen. Ihr wisst doch, Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Ihr wisst, er hat kein Unrecht getan, nie ist ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen. Wenn er beleidigt wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er leiden musste, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern überließ es Gott, ihm zum Recht zu verhelfen. Unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr auf den rechten Weg zurückgekehrt. Und folgt dem Hirten, der euch leitet und schützt. Ja, das ist das Erste. Folge dem Hirten, der dich leitet und schützt. Folgt dem Hirten. Das heißt doch, keiner muss sich alleine durchschlagen, keiner muss allein klarkommen, keiner muss sich im Dickicht des Lebens verfangen und auf der Strecke bleiben. Dafür steht Jesus als der Hirte. Er sorgt für die, die ihm anvertraut sind. Und wir können seinen Spuren folgen. Warum? Ganz einfach, weil er uns ans Ziel bringt. Das ist eine große Botschaft unseres Bibeltextes, das Bild vom Hirten. Und ich denke, keiner von uns könnte behaupten, dass ihn dieses Bild nicht schon mal erreicht und auch berührt hat. Es hat natürlich was Antikes an sich, etwas Archaisches. Und man hat dann vielleicht auch schnell irgendwelche süßlich kitschigen Gemälde vor Augen von netten, wuscheligen Schäfchen und lieblichen Wiesen. Sozusagen in Szene gesetzte Harmlosigkeit sind solche Darstellungen, naturromantische Träumereien. Kein Wunder, dass viele den christlichen Glauben mit einem harmlosen Seelenfrieden und einer einlullenden Wohlfühlstimmung verwechseln und ihn dann auch entsprechend verurteilen. Aber die realen Hirten der Antike und damit auch des Neuen Testamentes, die haben mit dieser Romantik eigentlich nichts zu tun. Genauso wenig wie übrigens die realen Cowboys, also jene Rinderhirten Amerikas, mit jenem Bild übereinstimmen, das von ihnen in den Groschenromanen und Western gezeichnet wird. Ein echter Hirte im biblischen Sinn, er steht jedenfalls nicht gemütlich auf einer grünen Wiese und träumt vor sich hin. Hirte zu sein, das bedeutet höchsten Einsatz. Das bedeutet ständige Sorge um die ihm anvertrauten Tiere. Es geht ständig dabei um die Suche nach Weideplätzen, auch nach sicheren Wegen oder auch mal Furten, wenn ein Bach überquert werden muss. Und vor allem die stets ununterbrochene Aufmerksamkeit, die gefordert ist, dass keines der Tiere vom Weg abkommt. Denn die Hirten haften für ihre Tiere. Ja, sie haben ein existenzielles Interesse daran, dass keines verloren geht. Das ist die Bildwelt, die uns hier begegnet und die uns was angeht. Nicht, weil wir Romantiker wären, sondern weil wir auf einen solchen Gott, einen solchen Hirtengott angewiesen sind. Denn ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. So heißt es in unserem Bibelwort. Jeder damals erkannte die Prägnanz dieser Aussage. Ein Schaf, das vom Weg der Herde abkommt, das den Anschluss verliert, sich verirrt, das ist so gut wie verloren. Schafen, denen fehlt es nämlich an einem Orientierungssinn. Die können sich selbst nicht helfen, hat mir auch mal ein Experte erklärt. Und sie tun dabei etwas ganz Eigenartiges. Schafe gehen einfach immer weiter. Statt anzuhalten, um sich zu orientieren und den Weg zu suchen, laufen sie einfach immer weiter, bis sie dann irgendwann stecken bleiben. Sie verheddern sich irgendwo im Gestrüpp oder sie brechen sich womöglich ein Bein oder bleiben schlicht vor Erschöpfung irgendwann liegen. Schafe sind geradezu der Inbegriff von Orientierungslosigkeit, von einer sinnlosen und ziellosen Aktivität. Und das hat schon beinahe etwas Tragikomisches an sich. Du blödes Schaf, kann man nur sagen, fängt dabei auch an zu lachen über die armen Tiere. Aber dann lese ich, ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Und das Lachen vergeht mir, denn sowas gibt es doch auch bei mir, auch bei uns. Jenen Trieb, einfach immer weiterzugehen. Eben nicht stehen zu bleiben und nachzudenken, wenn wir die Richtung verloren haben, sondern planlos weiterzumachen. Man kann es auch anders sagen, Hauptsache es geht vorwärts. Die Richtung ist egal. Bloß nicht stehen bleiben, bloß nicht nachdenken, immer weiter. Der Weg wird schon irgendwo hinführen. Ich gehöre bekanntlich zu den typischen Männern auch als Autofahrer, die das einfach nicht aushalten, nach dem Weg zu fragen, sondern dann weiterfahren, auch wenn es dann nachher riesige Umwege gibt. Die Frauen, die uns jetzt zuschauen, werden wahrscheinlich in diesem Moment schmunzeln und zur Seite schauen und ihren Mann mal tief in die Augen schauen und sagen, ja, genau so bist du auch. Du blödes Schaf, hieß es vorhin. Wie hohl ist auch vieles an unserer Geschäftigkeit, wie viel an unserem Aktionismus dient eigentlich nur der Ablenkung, damit wir nicht nachdenken müssen, wohin es denn geht. Im Konfirmandenunterricht zeige ich gerne mal ein Bild hoch, das Bild vom Hamsterrad. Der Hamster gibt immer mehr Gas, bis er dann irgendwann erschöpft buchstäblich durchdreht. Das Hamsterrad ist der Inbegriff von Sinnlosigkeit. Womöglich ist dieses Bild auch gar nicht so weit entfernt von dem, was viele in ihrem Alltag sonst spüren. Immer mehr, heißt es dort. Immer mehr Leistung, immer mehr Information, immer mehr Lärm und Stress, immer schneller. Bloß nicht aufgeben. Bis uns dann irgendwann die Puste ausgeht und wir zusammenbrechen, weil wir einfach nicht mehr können. Oder uns irgendwo im Dickicht verheddern. Doch das Leben ist von unserem Gott her anders gedacht. Dafür steht Jesus, der Hirte. Er will Sinn und Richtung vermitteln, dass wir eben nicht ins Leere laufen und irgendwann völlig außer Atem am Boden liegen. Aktuell erleben ja viele, wie sie durch die Krise buchstäblich ausgebremst worden sind. Und ich weiß, oft ist das verbunden mit einer schlimmen Tragik, mit großen Einbußen. Aber wer weiß, vielleicht erlebt auch der eine oder andere es als ein hilfreiches Signal, doch mal innezuhalten und neu darüber nachzudenken, wo man denn eigentlich hin will im Leben. Wussten Sie, dass wenn in der Bibel das griechische Wort für Sünde auftaucht, also im Neuen Testament, das ja auf Griechisch verfasst wurde, dann erinnerten sich die Menschen damals zunächst an einen ganz anderen Zusammenhang, aus dem sie dasselbe Wort schon kannten. Hamartia heißt es, Sünde. Das meint nämlich wörtlich den Fehlschuss beim Bogenschießen. Also wenn man am Ziel vorbeischießt. Sünde heißt daneben schießen. Man kann auch sagen, das Ziel verfehlen, das Leben in den Sand setzen. So wie ein dummes Schaf, das sich verirrt. Nehmen Sie das mit. Wir haben in Jesus Christus einen Hirten, der nicht nur vor der Sünde, sondern auch vor der Zielverfehlung bewahren will. Ja, der sogar die Sünde getragen hat. Das ist doch die Botschaft von Karfreitag. Der Hirte wurde selbst zum Lamm, das geschlachtet wurde. Zum Träger der Sünde. Zum Inbegriff der menschlichen Orientierungslosigkeit und Ausweglosigkeit. Und weil er so die scheinbar ohne Hoffnung verloren gegangenen Schafe wieder zurückholen konnte, selbst aus dem Tod holt er uns zurück, aus dem allerletzten Abgrund, in den uns unsere Ziellosigkeit hineinführt. An Karfreitag war er wie ein Hirte, der ins dunkelste Tal hinabsteigt, um auch dort uns mit seiner Hand zu leiten und mit seiner Rechten zu halten. So wie es in dem berühmten Psalm 23 und auch 139 heißt. und ob ich schon wanderte im dunklen Tal. Viele von Ihnen kennen das auswendig. Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das dunkelste Tal unseres Lebens ist der Tod, wo es uns schwarz vor Augen wird. Und wer seinen Glauben auf Karfreitag und Ostern gründet, lässt sich finden und führen vom Hirten Jesus Christus. Deshalb, wie gesagt, erstens, folgt dem Hirten, der euch leitet und schützt. Und zweitens, Christus hat für euch gelitten. Und nun folgt seinen Spuren. Folgt seinen Spuren. Er hatte euch ein Beispiel gegeben. Vielleicht haben Sie es vorhin schon gemerkt. In unserem Bibeltext steht das vor meinem ersten Punkt. Aber es wäre missverständlich gewesen, ihn jetzt zuerst aufzugreifen. Denn die Nachfolge im Sinne von dem Nachleben, was Christus uns vorgelebt hat, diese Nachfolge ist nicht die Voraussetzung, sondern die Konsequenz aus der erfahrenen Rettung. Nicht die Bedingung, sondern die Folge der Rettung. Wer Christus, den Gekreuzigten, als seinen Retter erkannt hat, der wird auch sensibilisiert für Christus, den Gekreuzigten, der darin zum Vorbild für ein neu gestaltetes Leben wird. Und wir finden diesen Zusammenhang ganz häufig im Neuen Testament. Erst der Zuspruch und dann die Ethik. Erst das Staunen über die erfahrene Rettung. Und dann die Konsequenz, dies auch im eigenen Leben abzubilden. Erst das Evangelium und dann das Abbild dieses erfahrenen Heils am eigenen Leben. Bei Paulus lesen wir, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, Gott wohnt jetzt in euch, also lebt auch entsprechend. Und wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur, schreibt er an anderer Stelle, eine neue Schöpfung. Also zeigt das auch mit eurem Verhalten. Und lasst euch nicht mehr bestimmen von den alten Zwängen. Gott hat die Welt mit sich versöhnt, also auch euch hat er versöhnt. Ihr seid versöhnt mit Gott. Ihr seid seine von ihm geretteten Kinder, also lebt das auch. Lebt das, was längst gilt und lasst euch versöhnen mit ihm. So heißt es in dem Bibelwort, über das ich vor wenigen Tagen an Karfreitag gesprochen habe. Und hier genau dieselbe Logik. Ihr habt einen Hirten, der euch aus dem Verirrtsein der Sünde und des Todes gerettet hat. Das gilt. Das ist gesetzt. Und jetzt lebt er auch entsprechend und nehmt ihn als Vorbild. Unser Petrusbrief richtet sich wahrscheinlich an eine recht spezielle Personengruppe. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist. Der wendet sich hier an jene in der Gemeinde, die nicht freie Bürger, sondern Sklaven waren. Wendet sich also an Menschen, die sich nicht selbst gehörten. Diese Leute mussten damals in einer unglaublichen inneren Spannung gelebt haben. Sie haben als Christen doch Anteil an der Freiheit der Kinder Gottes. Sie genießen das Bürgerrecht im Himmel. Sie sind Brüder und Schwestern Jesu, haben von ihm eine unüberbietbare Würde zugesprochen bekommen. Und wir wissen es nicht, leider, aber es kann durchaus sein, dass sogar einzelne Sklaven in den kleinen Christengemeinden leitende Aufgaben übertragen bekommen haben. Nur sie gehörten nach wie vor auch ihren weltlichen Herren, waren nach wie vor deren Eigentum. Was war das für eine innere Spannung, in der sie gestanden haben müssen? Hier bei Christus waren sie Königskinder, Prinzen und Prinzessinnen an Gottes Tisch. Und im Haus, wo sie dienten, waren sie nicht mehr wert als ein Einrichtungsgegenstand. Es muss in ihnen noch zerrissener ausgesehen haben als bei den vielen heute, die in der Bibel von dem Shalom Gottes, von dem Frieden und dem Heil lesen und zugleich gefangen sind von einem heillosen Lebensalltag. Von starren Regeln zum Beispiel, von Hierarchien am Arbeitsplatz, von einem Tyrannen als Lebenspartner oder auch von einem heillosen eigenen Körper, der ständig den Schlägen durch Krankheit ausgesetzt ist. Das Evangelium hat damals auch die Sklaven erreicht und das hat zweierlei gleichzeitig bewirkt. Ja, es hat zum einen die inneren Fesseln gelöst. Die wussten plötzlich, dass sie mehr sind als ihre Ketten und Brandzeichen, die sie vorher kennzeichneten. Die entdeckten neu und wohl zum ersten Mal ihre Würde. Und sie spürten anschließend umso schmerzhafter auch den furchtbaren Zwang, dem sie ausgesetzt waren und der doch so sehr dieser zugesagten Freiheit widersprach. Sklaven waren doch in der Antike vorrangig ein Wirtschaftsfaktor. Sie waren vielseitig einsetzbare Werkzeuge, waren Mittel zum Zweck. Und einem Sklaven konnte amtlich gesprochen gar kein Unrecht angetan werden, weil ein Sklave überhaupt keine Rechte hatte. Was mussten die damals gelitten haben unter der Spannung zwischen Glaube und Erfahrung, zwischen dem zugesagten Evangelium und den erfahrenen Schlägen? Und welche Sprengkraft hatten die ersten Gemeinden, wenn sich hier Herren und Sklaven auf Augenhöhe begegneten, beim Abendmahl zum Beispiel am selben Tisch saßen, mit gleicher Würde? Wir können uns nur wundern heute, dass es dann noch Jahrhunderte gebraucht hat, bis die Sklaverei endlich abgeschafft wurde. Und wissen Sie, für mich gehört das auch zu den schwierigsten Fragen im Blick auf die Geschichte des christlichen Abendlandes. Nicht die Kreuzzüge sind das, was mich am meisten verstört, sondern noch viel irritierender ist die Tatsache, dass damals, als das Christentum doch zur Staatsreligion wurde und deshalb die Gesellschaft bestimmt hat, warum wurde damals nicht zugleich auch die Sklaverei abgeschafft? Warum dauerte es noch Jahrhunderte, bis die begriffen haben, dass die Unfreiheit des Menschen ihrem Wesen nach nicht zum Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus gehört, dem Haupt der Gemeinde, dessen Glieder doch alle gleich viel wert sind und die mitleiden sollen, wenn ein Glied leidet, wie es Paulus einmal ausdrückte. Hier im ersten Petrusbrief war die Gesellschaft jedenfalls noch weit davon entfernt, die Sklaverei aufzugeben. Stattdessen mussten die Sklaven, die Christen geworden sind, damit irgendwie zurechtkommen, in Christus frei zu sein und doch zugleich wieder nachts angekettet zu werden, damit sie nicht fliehen. Der Verfasser unseres Briefes wusste, was er schrieb, als er zu Geduld aufrief. Jede Rebellion hätte damals das sofortige Ende bedeutet. Sie hatten damals noch keine andere Chance. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie darin einen kraftgebenden Trost erfuhren, als er ihre Lebenssituation mit dem Leiden Jesu in Beziehung setzte. Folgt seiner Spur. Wenn er beleidigt wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er leiden musste, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern überließ es Gott, ihm zum Recht zu verhelfen. So schrieb er. Sicher müssen wir diese biblische Aussage heute im Rahmen eines historischen Momentes deuten und vielleicht auch relativieren. Sie gehört eben in einer Zeit, in der Reformen, gesellschaftliche, juristische Reformen eben noch undenkbar waren. Wie gesagt, für mich ist auch das Thema Sklaverei ein dunkles Kapitel in der Urgemeinde. Es gab nicht nur Sklaven, die Christen geworden waren, sondern es gab auch Herren darunter, die ihre Sklaven vielleicht gut behandelten, hoffentlich, aber gar nicht auf die Idee kamen, sie freizulassen. Ja, aber vielleicht hat der Heilige Geist sehr bewusst dafür gesorgt, dass uns dieser Bibelabschnitt bis in die Gegenwart erhalten blieb. Auch wenn es unter uns keine Sklaven mehr gibt. Aber diese Worte sprechen Menschen Trost und Kraft zu, die keine andere Wahl haben, als sich mit ihrer Lebenssituation irgendwie abzufinden. Und wer von uns genauso wenig eine Wahl hat und genauso wenig auf Veränderungen in seiner Form der Gefangenschaft hoffen kann, soll diesen Trost auch empfangen. Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Wenn er leiden musste, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ es Gott, ihm zum Recht zu verhelfen. Sein Leiden ist in eurem Leiden abgebildet. Die Gefangenschaft ist eure Form der Christusnachfolge. Niemand hat versprochen, dass der Weg Jesu leicht und mühelos werden wird. Aber dieser Weg lässt sich von dem Bösen nicht unterkriegen, denn er führt an der Hand des guten Hirten uns ins Leben hinein. Amen. singen wir als Antwort den schönen Choral »Ich habe nun den Grund gefunden«, 354 im Gesangbuch, die ersten drei Strophen. Lassen Sie das Gesangbuch ruhig noch aufgeschlagen, wir singen nachher noch die siebte Strophe. Ich möchte Sie nun einladen, mitzubeten. Herr Jesus Christus, es ist wahr, du bist der gute Hirte. Danke, dass du uns begleitest und leitest. Danke für die Freiheit, die du uns schenkst und für die Orientierung, die du uns anbietest. Du sorgst für uns, zeigst uns den Weg zum Leben.